Und das war ein Beispiel dieser Bildungsorganisation. Also die haben erlebt, dass die Gründerin zum Beispiel einen Machtkampf ausgeführt hat. Und wie habt ihr das erlebt? Und das sind Teile der Biografie dieser Organisation gewesen. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen, als wenn du Mitarbeiterbefragungen machst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist ein Gast bei mir zu Besuch, der die Organisationsentwicklung im deutschsprachigen Raum wie kaum ein anderer mitgeprägt hat und der zugleich ein Brückenbauer ist zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen systemischem Denken und künstlerischer Haltung, zwischen transatlantischen Impulsen und europäischen Kontexten. Professor Dr. Gerhard Fatzer ist Gründer und Leiter des renommierten TRIAS-Instituts in Zürich, ein international erfahrener Visiting Scholar und Keynote Speaker mit Stationen unter anderem am MIT Sloan School of Management, an der Harvard University und an der UCLA. Seit über 4 Jahrzehnten ist er in der Beratung, Lehre und Organisationsentwicklungsforschung aktiv, immer an der Schnittstelle von Kultur, Veränderung, Führung und Menschlichkeit. Hallo Gerhard, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, freut mich auch.
Gerhard, heute wollen wir über dein jüngstes Buchprojekt sprechen, ein Buch mit dem Titel Organisationsentwicklung als Kunst. Dazu auch über euer Ausbildungsprogramm TRIAS Masterclass. Lass uns mit dem Buch starten. Das Buch versammelt Beiträge von über 20 Autorinnen und Autoren und beleuchtet Organisationsentwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven. Wenn wir unser Gespräch mit einem kleinen Experiment starten, du hast die Aufgabe, diesen Sammelband didaktisch reduziert in 1 bis 2 Sätzen zusammenzufassen. Was wäre deine Essenz?
Das Buch beschreibt die Grundlagen der Organisationsentwicklung und da nehme ich als Hauptstichworte halt Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Und es vereinigt alle wichtigen Autoren dazu, die wir im Rahmen der letzten Jahrzehnte kennengelernt haben.
Du sagst Handwerk, Kunst und Wissenschaft, Gerhard, und der Band Organisationsentwicklung als Kunst war ja ursprünglich als Rückblick auf 30 Jahre TRIAS-Institut gedacht, mit dem Fokus auf bewährte Modelle und neue Entwicklungen in der Organisationsentwicklung. Ursprünglich war die Idee, einen Band mit Evergreens und Updates zu publizieren. Und dann kam der plötzliche Tod von Edgar Schein 2043 und ich habe dich so verstanden, das führte damals zu einer konzeptionellen Neuausrichtung, weg von einer institutionellen Chronik hin zu einer persönlichen und auch kollektiven Hommage an den Mitbegründer der Prozessberatung, eben an Edgar Henry Schein. Gerhard, nimm uns noch einmal mit in den Moment, als dich die Nachricht von Edgar Scheins Tod erreichte. Wie hast du auf diese Botschaft reagiert? Was war deine Verbindung zu Ed Schein?
Also ich habe Ed Schein ja in den 80er Jahren kennengelernt, als ich 2 Jahre mit dem Nationalfonds im Rahmen eines Postdoc-Stipendiums in Kalifornien und nachher in Boston gewesen bin. Und was mich speziell fasziniert hat, ist seine Geburt ja in Zürich und er hat eine sehr spannende Biografie über Prag, Odessa und dann Chicago. Und bezogen auf seinen Tod war ich überrascht, weil ich hatte von ihm den Eindruck, er gehörte für mich zu den Methusalems der Organisationsentwicklung. Das heißt, ich hatte das Gefühl, er wird nie sterben und wir können ihn selbst, wenn er 100 Jahre alt ist, noch buchen in unseren Konferenzen. Von daher war ich ziemlich überrascht.
Und diese Wendung vom Jubiläumsband dann hin zu einer wertschätzenden Hommage, wie hast du das innerhalb weniger Tage vollzogen?
Das war sehr einfach, weil der Ed Schein war zusammen mit Chris Argyris und von der UCLA war es der Fred Masaryk und USC war Warren Bennis. Das waren die vier Personen, mit denen wir gearbeitet haben. Und Ed Schein war grundlegend, weil er hat eigentlich schon 1969 das erste Mal beschrieben, wie Prozessberatung funktionieren würde. Und das war auch die Eröffnung der Edison-Wesley-Reihe. Da haben 6 Kollegen damals beschrieben, was sie machen, wenn sie mit Organisationen arbeiten.
Lass uns noch einen Moment näher bei Ed Schein bleiben. Du hast seine unglaubliche Biografie erwähnt. Du warst persönlich mit ihm unterwegs und im Buch habe ich auch gesehen, dass da zahlreiche persönliche Erinnerungen aufscheinen. Beispielsweise an dieses gemeinsame Sandwich machen mit Ed Scheins Frau Mary in ihrem Haus in Cambridge, dann auch gemeinsame Autofahrten im Prius oder Gespräche im Wohnzimmer und der Hauskater ist euch um die Beine gestrichen. Gerhard, magst du eine vielleicht bisher unveröffentlichte Geschichte teilen, die auch ein bisschen Ed Scheins, ich sag mal, Demut oder seinen besonderen Humor für mich als Host, aber auch für unsere Zuhörenden etwas greifbarer macht?
Genau, also ein Klassiker natürlich, weil er ja aufgewachsen ist in Zürich und er hat Fotos in der Beschreibung der Familienbiografie, wo er als kleiner Junge seine beiden Eltern besucht hat am Dolder auf dem Tennisplatz. Und ein Ritual, was wir immer gemacht haben, wenn er nach Zürich kam, er war als Junge immer mit seiner Mutter im Café Sprüngli und dann hat's heiße Schokolade gegeben. Das heißt, wir haben immer heiße Schokolade getrunken und er hat entweder im Borolac oder im Dolder gewohnt. Und das waren alles Reminiszenzen an seine Jugend.
Das ist ein schönes Beispiel, das du hier bringst, Sprüngli in Zürich. Für mich, ich bin ja in Luzern geboren, aufgewachsen, habe ich in Zürich studiert. Bei mir war es immer der Besuch von Sprüngli und dann sehr speziell im Sommer diese Pistachio-Glasse, die es ausschließlich dort damals gab. Ich habe auch diese Verbindung. Ich habe das Buch hier in der Hand, Organisationsentwicklung als Kunst, und der Titel klingt ja ein bisschen provokativ und ich würde sagen inspirierend zugleich. Der Untertitel lautet Veränderung durch Dialog und vorurteilslose Führung. Und ich habe euer Buch so verstanden, dass Organisationsentwicklung eben nicht einfach eine nüchterne Technik ist oder dass ihr hier irgendeine weitere Managementmethode auf den Schild hebt, sondern ihr versteht das wirklich als Kunstform. Und ihr habt mit diesem Buch auch eine Art transdisziplinären Horizont eröffnet, der Organisationsentwicklung in die Nähe bringt von Improvisation, von Wahrnehmungsschulung, von Komplexitätskompetenz und auch ästhetischer Urteilskraft. Ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, Gerhard, das sind ja alles Eigenschaften, die ziemlich weit entfernt von standardisierten Interventionsformaten liegen. Was bedeutet das für dich, Organisationsentwicklung als Kunst zu begreifen?
Gut, der philosophische Hintergrund hinter all dem ist natürlich zu erklären, auch durch die biografischen Schritte von Ed Schein. Er ist ja dann als einziger Sohn eines Physikprofessors der Universität Zürich, der emigriert ist, zuerst auf Einladung hin nach Odessa und dann 1938 musste er dann aus Russland fliehen und hat dann ist zurück nach Zürich gegangen und dann nach Chicago und dort hat er als erstes an der University of Chicago hat er Carl Rogers getroffen. Und wenn wir das kurz umschreiben, ist eigentlich das Lebenswerk vom Ed Schein ist die Übersetzung des klientenzentrierten Arbeitens von Carl Rogers, was ja therapeutisch ist, auf den Kontext von Organisationen. Und der zweite Hintergrund ist Gruppendynamik, weil alle unsere Mentoren sind dadurch ausgezeichnet gewesen, dass sie in der NTL, das ist die National Training Labs, das sind die Sommerseminare in Bethel in Maine gewesen. Da haben sich alle gruppendynamisch kennengelernt und auch Gruppen und Teams erforscht. Und der dritte Hintergrund ist Gestaltpsychologie. Das ist dann auch der Kollege Ed Nevis. Und wenn du fragst, also das hat viel mit Wahrnehmung zu tun, klar. Uns ist es wichtig, wenn wir das Thema Kunst betonen, dass es nicht nur eine Technologie ist, weil es gibt ja diese klassische Definition vom Schein, Organisationsentwicklung ist eine Technik, eine Wissenschaft und eine Philosophie, also diese drei Punkte. Und wir haben so ein Kunst ergänzt. Das sind die ganzen kreativen Methoden, die man da einsetzen kann. Also die sind nachher dann im Großgruppenkontext klar geworden und auch formuliert worden. Oder das ist der Hintergrund Gestaltpsychologie, Gestalttherapie und auch Gruppendynamik.
Du bringst hier das Stichwort Gestaltpsychologie hinein. Du hast Rogers erwähnt, eben diese Zentrierung auf die Perspektive, die Wahrnehmung auch der Klienten. Ich verstehe dich so, Gerhard. Hier geht's auch um Demut, es geht um Dialog, es geht um Vertrauen und eben darum, Organisationsentwicklung nicht ausschließlich als Technik, sondern als eine Art schöpferischen Akt zu begreifen. Und hier bin ich neugierig von dir zu hören, wie reagieren die Kunden auf diese ungewöhnliche Ansage und in welchen Kontexten gelingt Organisationsentwicklung als Kunstform besser?
Genau, also das hat natürlich damit zu tun, dass, und das haben wir, die Erfahrung haben wir auch gemacht, als wir das Thema Dialog eingeführt haben. Das Thema Dialog ist ja sehr zentral in jeder Art von Unternehmensentwicklung. Und wenn wir ein klassisches OE-Projekt nehmen, dann ist es ja wichtig, dass vom CEO bis zu den Mitarbeitern alle involviert werden, also Betroffene zu Beteiligten machen. Und das ist ja die Kunstform, die man einführen muss. Also Dialog zum Beispiel muss so eingeführt und vorgestellt werden, dass es nicht exotisch ist, sondern dass man aufzeigt, und das machen wir mit ganz einfachen Übungen, dass wir aufzeigen, was sind die Kernkompetenzen von Dialog, und dann üben das die Führungskräfte ein. Also im Kontext von immer neuen Variationen, also wo sie mal einen Dialog leiten, wo sie sich beteiligen. Und wir haben das ausprobiert, schon sehr früh mal. Also das war noch mit dem Otto Scharmer 98, mit Daimler war das die erste Konferenz. Und wie man das einführt, das ist natürlich wichtig, damit es nicht exotisch ist. Also das heißt, du sprichst ja das an, man muss das sozusagen so verpacken und vorstellen, dass es selbstverständlich ist. Und das machen wir, indem wir sagen, Dialog ist eine der Grundformen, und Humble Leadership, also vorurteilslose Führung, basiert genau auf diesen Grundlagen. Und da gibt es einfache Übungen, wo man das vorgibt, also dass ein Gespräch geführt wird, zum Beispiel zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, und dann ist als Drittes ein Beobachter dabei, und der Coach hat oder die Führungskraft hat die Aufgabe, vorurteilslose Fragen zu stellen, mit dem Ziel, eine Exploration des Themas zu erreichen. Und das ist extrem schwierig. Also wenn man das vorstellt, dann denken alle, das ist banal, was man da erzählt, aber es ist extrem schwierig. Ich habe immer erlebt, dass es sozusagen niemandem gelingt, vorurteilsfrei zu kommunizieren.
Du sagst, weil wir Menschen quasi mit unseren Bildern unterwegs sind, mit unseren Prägungen und Erfahrungen und vielleicht in der Führung auch unter einem bestimmten Druck agieren, da müssen Leistungen erreicht werden, Ziele anvisiert werden. Und ich habe im Buch ja gesehen, da scheint ein interessantes Konzept auf, nämlich dieser Organizational Groove. Und im Buch wird dort Organisationsentwicklung auch mit einer Jazz-Performance verglichen. Und ich dachte mir beim Lesen, Gerhard, das ist ja grundsätzlich eine schöne Metapher, wenn wir uns ein Führungsteam als Jazz-Kombo bei der Improvisationspraxis vorstellen. Und hier bin ich aber neugierig, von dir zu hören, was stimmt dich zuversichtlich angesichts der aktuellen politischen Großwetterlage, in der verschiedene Hauptakteure deutlich jenseits von demütig oder vorurteilslos zu agieren scheinen. Was stimmt dich zuversichtlich, auf eine solche Metapher zu setzen?
Ja, die Metapher ist natürlich, entspricht nicht dem Zeitgeist. Nur kann ich sagen, ich habe ja an der UCLA mit einem der besten Schulforscher gearbeitet, das war der John Goodlatte, und der hat auch beschrieben, dass ungefähr alle 7 Jahre neue Wellen, also entweder die harte Welle oder die weiche Welle. Und das ist im Moment, ist die harte Welle dran. Das heißt, also politisch zählt all das nicht, was uns wichtig ist. Das heißt, du musst genau wissen, dass du im Gegentrend bist. Und die Frage ist ja dann auch, inwieweit ist deine Firma, inwieweit sind Führungskräfte oder auch inwieweit ist ein Startup Team bereit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es entspricht nicht dem aktuellen Trend. Nur, das war bei GoodLake genau das Gleiche. Wir haben damals ja auch mit Carl Rogers zusammengearbeitet. Jeder Trend wird einen Gegentrend auslösen. Und das kannst du bereits beobachten. Also es gibt Gegenbewegungen. Das heißt, die Härte, die jetzt, also sagen wir, gegen Inklusion, gegen Woke und was da alles bekämpft wird und auch der Rückschritt der Frauenanliegen, das ist ganz klar und sehr hart und auch das, der Umgang mit dem Fremden. Du wirst aber sehen, dass sich jetzt im Laufe der Auseinandersetzung wird sich der neue Trend einstellen. Ist im Moment noch nicht der Fall, aber in dem Sinne würde ich als Berater oder als Coach von einer solchen Crew, und wir haben meistens ja Teams begleitet, auf das hinweisen. Es ist im Moment nicht im Trend, aber es wird kommen. Und die Frage ist, inwieweit kann sich dieser CEO oder diese Gruppe erlauben, bereits einen Schritt voraus zu sein. Das heißt, es ist antizyklisch in dem Sinne.
Das heißt, du sagst, der Wind wird wechseln und wir brauchen jetzt eine Prise Geduld und können uns auch schon einrichten und vorbereiten. Und du hast ja zu Beginn Edschein auch stark biografisch vorgestellt, das heißt seine Jahre in Zürich. Du hast Sprüngli erwähnt und in eurem Buch schlägst du auch vor, Organisationen selber biografisch zu betrachten, ähnlich wie Menschen mit ihrer Geschichte. Lass uns an dieser Stelle ein bisschen konkreter werden und diesmal am Beispiel einer Bildungsorganisation anschauen. Was bedeutet es, wenn so eine Gruppe, so eine Bildungsorganisation biografisch betrachtet wird und wie verändert sich dadurch vielleicht auch der Beratungsansatz?
Ja, ich könnte ein konkretes Beispiel. Ich werde da keine Namen nennen. Es ist eine Fachhochschule im Bereich Pflege. Die haben wir begleitet über längere Zeit. Und der Startpunkt ist gewesen, dass die Begründerin dieser Schule hat den Rücktritt eingereicht und zusammen mit ihr das gesamte Leitungsteam. Und die Situation war die, dass eine neue Leiterin, die von der Uni herkam, das Ganze übernommen hat. Und der Ausgangspunkt war, wie gehen wir mit der Situation um? Und unser Ansatz, unser Vorgehen war, durch eine breit gefächerte Erhebung von Interviews der Schlüsselpersonen, die ganze Geschichte dieser Organisation aufzuzeichnen und aufzuzeigen, dass eine Organisation ähnlich wie ein menschliches Leben auch verschiedene Phasen hat. Das heißt, es ist am Anfang die Start-up-Phase, dann kommt die Differenzierungsphase, also die klassischen Modelle, die wir alle kennen und die wir natürlich auch weitergeben in unseren Ausbildungen. Und wir haben die Gruppe begleitet. Und dadurch, dass man alle wichtigen Personen, die zum Teil gar nicht mehr aktiv waren, dort involviert hat, haben wir ein Gesamtbild gekriegt. Und mit dem sind wir gestartet. Und der Punkt war ja auch, dass die neue Leiterin eigentlich die Chance gekriegt hat. Und das fand ich, also es ist in dem Sinne, würde ich sagen, ein Luxusprojekt gewesen, was du einmal im Leben kriegst als Anfrage, weil normalerweise kriegst du ja nur irgendein Symptom oder ein Problem, was aufscheint, oder es ruft dich jemand an, der möglicherweise gar keinen Einfluss hat in diesem System, der holt dich sozusagen als Verbündeter rein. Und hier war es anders. Also da hat die offizielle Chefin hat uns eingeladen, das zu machen. Da konnte man die ganze Biografie der Organisation aufgleisen und aufzeigen. Und auch aufzeigen, welche der Probleme von vorher geerbt worden sind, die man loslassen kann und welche jetzt anstehen. Also das heißt, die Chance einer Neuübernahme war die Chance für diese Organisation, in die Differenzierungsphase einzutreten.
Gerhard, im Buch kommt immer wieder mal das Thema Struktur trifft Kultur zur Sprache. Und hier taucht bei mir die Frage auf, es gibt ja viele Change-Projekte, die gerade an dieser Schnittstelle auch scheitern. Lass uns nochmal bei dieser Bildungsorganisation bleiben, die du hier gerade erwähnt hast, und an diesem Beispiel die Frage aufwerfen, ja, wie kann dann eine Beraterin oder Berater, die sich eben auch als Handwerker, vielleicht auch mal als Künstlerin verstehen, wie kann dort so eine Person weiterhelfen?
Genau, in dem Fall haben wir es so gemacht, dass wir vorgeschlagen haben, also im Sinne von Kunst, dass wir auch kreative Methoden, also das war ein Vollteam-Tag, Und das war dann damals verbunden auch mit einem Spaziergang, wo man im Sinne des Preferred Futuring, das ist ja der Grundsatz, den wir verwenden von Larry Lippitt, wir haben das bei ihm auch gelernt, sozusagen die Organisation anschaut und dann die nächsten Schritte gemeinsam angeht und auch schaut, was bedeutet das jetzt, dass wichtige Personen nicht mehr dabei sind, haben die eine Lücke hinterlassen und was bedeutet das für uns und wo müssen wir die nächsten Schritte angehen. Und Kunst haben wir dort einfach im Einsatz von kreativen Methoden. Also ich meine, das kann man dann selber bestimmen, was einem liegt. Und ich meine, das Beispiel mit der Musik, ich habe das auch schon mit Musik durchgeführt und der Kollege, der das ja beschrieben hat, der fragt ja dann, wenn deine Organisation ein Musikstück wäre, was für ein Musikstück wäre das? Und er spielt das sogar. Also man kann auf das reagieren. Weißt du, wenn es eine Improvisation oder ein Jazzstück wäre oder eben wär's ein Ländler oder was für eine Art von, wär's Volksmusik oder wär's Free Jazz oder so. Das sind einfach ganz andere Vorgehensweisen, als wenn man quantitative Analysen macht von Kultur. Und das Thema Kultur ist darum wichtig. Das ist ja auch der Punkt, warum Ed Schein einen derart durchschlagenden Erfolg hat. Er hat 1985 dieses Buch ja geschrieben und hat festgestellt, dass sozusagen 70-80% der Projekte, der Change-Projekte an der Kultur scheitern. Das heißt, sie sind nicht nachhaltig. Und das hat damit zu tun, dass du in der Kommunikation eben an der Oberfläche bleibst und nicht die kulturellen Grundannahmen anschaust. Und das war ein Beispiel dieser Bildungsorganisation. Also die haben erlebt, dass die Gründerin zum Beispiel einen Machtkampf ausgeführt hat. Und wie habt ihr das erlebt? Und das sind Teile der Biografie dieser Organisation gewesen. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen, als wenn du Mitarbeiterbefragungen machst.
Gerhard, wir sind mitten im Austausch über die Bedeutung von Kommunikation. Du hast Beispiele auch erwähnt, dass Führungskräfte sich darin üben können, wie sie Dialoge, Gespräche noch besser führen, vielleicht auch, wie sie ihre Zuhörfähigkeit entwickeln können. Und wir haben zu Beginn auch den Untertitel vom Buch Organisationsentwicklung als Kunst erwähnt, nämlich Veränderung durch Dialog und vorurteilslose Führung. Der englischsprachige Begriff ist ja Humble Leadership und dieser Begriff steht auch im Gegensatz zu Advocacy, wo die Leute sich sehr aktiv und dauerhaft, manchmal auch nervend einbringen. Und ich habe dich so verstanden, dass dieses Humble Leadership im Prinzip ein Schlüsselprinzip ist. Und ich frage mich gerade, ja, wie gelingt es, diese Art von Haltung in klassischen, vielleicht hierarchisch geprägten Führungskulturen einzubringen oder zu fördern?
Indem du das einübst. Also ich meine, du siehst ja dann relativ schnell und ich meine, das ist ja auch die Frage, die klassischerweise immer gekommen ist. Also ist zum Beispiel, sind die Prinzipien der Organisationsentwicklung auf Verwaltungsorganisationen übertragbar? Weil das ist das totale Gegenkulturmodell. Ich habe das mal beschreiben lassen in einer Konferenz in Österreich. Macht mal eine Beschreibung, was ist das Grundprinzip von Verwaltung? Einer der Teilnehmer hat dann gesagt, das Grundprinzip ist, es lebe der Vorgang. Also das heißt, es geht um die Routine und dadurch ist in der Verwaltung auch jede Person ersetzbar. Und das ist natürlich, wenn du ein Startup anschaust, geht das gar nicht. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, dann stellen wir sozusagen die Frage, wie sieht eure Geschichte aus? Oder wenn ihr ein Team seid, wie habt ihr euch gegründet? Seid ihr sozusagen von Anfang an gemeinsam zusammen gewesen? Oder im Fall dieser Bildungsorganisation, was ich dir erzählt habe, da hat eine Gründerin dann übergeben an die nächste Leiterin und die Gründerin war natürlich massiv enttäuscht und auch ein Stück wütend und so. Und wie geht man mit solchen Situationen um in der Organisation? Und es war eine Organisation, die war 80% Frauen und das ist auch noch was Spezielles. Also ich war da einer der wenigen Männer. Einfach die Kommunikation ist dann sehr speziell.
Im Buch drin macht ihr auch so eine interessante Bemerkung, nämlich dass ihr sagt, Humble Leadership geht sogar noch ein bisschen weiter, als eben diese Dialogräume zu eröffnen oder zu verbreiten. Ihr sagt nämlich dort, es geht auch um ein aktives Anerkennen von Nichtwissen, im Prinzip Nichtwissen als Ressource. Und ich verstehe euch so, dass dies bedeutet, sich nicht über das System stellen, sondern ständig im Dialog bleiben. Und hier bin ich neugierig von dir zu hören, Gernhard. Was unterscheidet denn dieses Konzept Humble Leadership von anderen modernen Führungsansätzen, wie beispielsweise Servant Leadership oder vom Konzept New Work? Und was macht genau Humble Leadership so wertvoll, so relevant für die heutige moderne Organisationsentwicklung?
Also ich denke, dass der Ausgangspunkt, den beschreibt der Schein ja auch sehr klar, ist, dass in einem solchen Gespräch muss ich eigentlich von Neugierde ausgehen, und eine der Grundeinschätzungen bei Prozessberatung ist ja, dass ich als Prozessberater im Gegensatz zum Expertenberater, der die Lösung aufdrückt, also ich kann da sagen, klassischerweise nehmen wir Beratungsfirmen wie McKinsey oder Boston Consulting oder so, die mit ihren Hausmodellen kommen. Wir haben eine andere Aufgabe, nämlich wir wollen eine Kultur des Dialogs in Gang setzen und, wenn der noch nicht besteht, rausfinden gemeinsam, welche Muster sind denn in dieser Organisation vorgängig. Da helfen uns sehr viele dieser Sicht- und Vorgehensweisen, weil beispielsweise Chris Argyris hat dazu das Konzept der eingeübten Inkompetenz. Das finde ich ein geniales Konzept. Also Führungskräfte sind sehr gut eingeübt, aber inkompetent. Und die defensiven Routinen, das heißt, wie sich ein Team im Kreis dreht. Und das sind ja Dinge, die siehst du von außen sofort. Wenn du drin steckst, kannst du sie nicht verändern. Und das hat damit zu tun, dass damit verbunden kulturelle Grundannahmen Zusammenhang sind. Und wenn du die nicht ansprichst, die steuern das ganze Verhalten. Also beispielsweise eine Grundannahme könnte sein, Veränderungen brauchen Zeit, Veränderungen sind anstrengend. Oder wenn ein Veränderungsprozess läuft, dann sind wir eigentlich nicht mehr produktiv. Also ich habe sehr viel in Automobilfirmen gearbeitet. Da ist natürlich die Produktivität ist das A und O. Also wie können wir mit operativ tätigen Managern so arbeiten, dass sie das, was wir machen, nicht als Zeitverschwendung empfinden? Und das muss man erlebbar machen, weißt du?
Gerhard, wir haben eingangs von diesem Gespräch angekündigt, dass wir auch über das Trias-Institut noch austauschen werden und insbesondere über die Masterclass. Und ich habe von dir gehört, dass ein Ansatz von euch wirklich auch ist, Philosophie, Wissenschaft und Handwerk in der Beratung zu verbinden. Und wenn wir jetzt über diese Trias-Masterclass austauschen, das ist ja eine Art Flaggschiff bei euch. Was ist das für eine Ausbildung und welche Rolle könnte sie bei der Entwicklung zukünftiger Beraterinnen und Berater spielen?
Also sie vereinigt einfach im Sinne der Grundlagen die Ansätze. Also wenn wir Agile nehmen, Agile ist ja sozusagen der Gründervater. Chris Archer ist auch einer von denen. Und wenn wir die Orientierung nehmen, dann habe ich Peter Senge mit der lernenden Organisation und den 5 Disziplinen und Otto Scharmer mit der Theorie U. Und das ist sozusagen der ganze Kontext, in dem wir uns bewegen. Und die Masterklasse besteht aus 7 Modulen. Wir haben die etwas reduziert, weil ich habe früher ja über die 40 Jahre, viel früher haben wir 5 oder 6-semestrige, 60-tägige Ausbildungen angeboten. Das kannst du heute völlig vergessen. Das heißt, es muss ein schlankes, schnell funktionierendes Seminar oder ein Workshop sein. Das heißt, 7 mal 3 Tage, und da müssen wir schauen, ob die Organisation oder die Führungskraft bereit ist oder die Organisation eine Führungskraft auch so lange in die Fortbildung schickt, oder dass wir die Projekte, die sind absolut praxisbezogen. Das heißt, im Zentrum der Masterklasse steht das jeweilige Veränderungsprojekt, das du hast. Und das funktioniert so, das kann sein ein Teamprozess, in dem du drin bist. Das kann sein, wenn es die Organisation ist, die Veränderung in Richtung responsiven Organisation, also die schneller reagiert. Da haben wir bei Ford ein großes Projekt gemacht. Und dass man im Grunde genommen die Kerndisziplinen einsetzt. Etwas, was ich jetzt noch nicht genannt habe, das war auch ein wichtiger Mentor von uns, der ist aber völlig unbekannt. Das ist der David Cantor, ein Familientherapeut aus Boston, und er hat einen Ansatz, Psychopolitics nennt sich das, und das ist so die Beschreibung der Kommunikationsformen. Er hat das in einem Buch Reading the Room, also das ist den Raum lesen, da macht meine Kollegin, die Silvia Böcker-Kamrath, ist da spezialisiert drauf. Das sind so ein paar der Inhalte, die wir einfach sehr konzentriert im Rahmen der Masterclass weitergeben. Ich würde auch sagen, im Vergleich zu früher ist das sehr viel abgespeckter und es ist sehr konzentriert.
Das freut mich natürlich als Freund der Reduktion, Gerhard, dieser Fokus, den ihr da wagt. Du hast eine Kollegin noch ins Spiel gebracht. Die Expertin ist für David Kantor, Reading the Room. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in ein paar Monaten wieder auf dich zukomme und frage, wollen wir ein zweites Gespräch aufzeichnen, um dort ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und ich runde doch den heutigen Dialog mal so ab, dass ich dir noch die Frage zuspiele, gibt's bereits Pläne für eine Fortsetzung oder für ein neues Buchprojekt, das die Themen von Organisationsentwicklung als Kunst aufgreift und weiterführt?
Ja, wir hatten ursprünglich ja als Rezension auf diesen letzten Band eine Kollegin, die in der Zwischenzeit auch beim Staff dabei ist, ist Diana Leidenfrost, und die hat vorgeschlagen, das Ganze könnte jetzt in einem dritten Band enden, und das wäre dann das Fieldbook, also das Feldbuch. Das ist ja beim Senge auch so gewesen. Wir haben dann gedacht, das machen wir, haben aber als Rückmeldung vom Verleger gehört, dass das möglicherweise eine Art von Redundanz aufweisen könnte. Und unser neuestes Projekt ist jetzt, dass wir gesagt haben, wir machen auch ganz antizyklisch mindestens den Plan für ein ganz klassisches Lehrbuch der Organisationsentwicklung. Und da sind die ganzen Inhalte drin, und das geht total gegen den Trend, weil ich meine, das liegt heute, das sagen alle, das geht nicht, und im Zeitalter von künstlicher Intelligenz ist das ganze Wissen auf dem Netz. Aber wir werden das machen. Und mein privates, das habe ich aber schon lange, das ist sozusagen meine sehr verwinkelte Familiengeschichte im Rahmen einer, kann man sagen, eines autobiografischen Buches, aber das wäre dann mehr belletristisch.
Schön, diese Projekte, die da noch im Raum stehen. Gerhard, lass mich an dieser Stelle, so wie immer in dieser Podcast-Reihe, drei wichtige Erkenntnisse zusammentragen. Ich habe mir erstens aufgeschrieben als Erkenntnis, es geht darum, Betroffene zu Beteiligten zu machen im Prozess. Dann habe ich mir aufgeschrieben, man kann diesen Dialog oder diese Dialogfähigkeit nicht einfach voraussetzen, sondern es geht auch darum, dass beispielsweise Führungskräfte sich aktiv darin üben, diesen Dialog zu pflegen und ihre dialogischen Fähigkeiten deutlich auszubauen. Und schließlich habe ich mir als dritten Punkt auch noch notiert, es geht auch darum, dass Führungskräfte sich erlauben, Unsicherheit und Nichtwissen im Sinne einer Ressource ins Spiel zu bringen, um damit ihre Führungsqualität zu verbessern und eben wirklich in einen dialogischen Austausch mit allen Beteiligten im Prozess gehen. Gibt es Ergänzungen von dir? Hast du zusätzliche Ideen, die du hier einbringen willst?
Ja, also was da bei dieser Beschreibung natürlich dann die automatische Rückfrage ist, ist das nicht alles zu exotisch? Und wir haben dazu ja immer die Antwort, also wenn ein Thema oder wenn ein Problem ein technisches Problem ist im Rahmen einer Organisation, dann empfehlen wir natürlich den Expertenansatz, also dass man das auch großzügig weitergibt, wenn es also beispielsweise ein IT-Problem ist oder so, und das nicht im Rahmen einer wirklich ausführlichen Prozessberatung macht. Aber es geht hier einfach darum, sozusagen auch Experten des Nichtwissens heißt, dass Führungskräfte auch dazu kommen sollten, zugeben zu können, dass sie bei gewissen Themen oder auch ein CEO oder eine Leiterin einer Organisation, dass sie das nicht weiß und auch nicht weiter weiß. Und dass das nicht ein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Zeichen von Stärke.
Gerhard, wo kann man sich mit dir verbinden? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Ja, also wir haben unsere Webseite trias.ch, und dann sind wir auch auf LinkedIn relativ ausführlich mit einem Profil. Und ich denke, dann über die Webseite und die E-Mail-Adresse, die können wir da möglicherweise noch einfügen, kann man uns jederzeit erreichen.
Gerhard, ich danke dir für dieses feine und inspirierende Gespräch, und ich wünsche eurem Buch Organisationsentwicklung als Kunst sowie eurer Trias Masterclass weiterhin viel interessiertes Publikum.
Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für das Gespräch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann! Dein Gastgeber Ivo Würst.